Willkommen zur 175. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds. Was für eine Nacht. Spiel 7 zwischen den Clippers und Nuggets ist gerade vorbei. Und die Nuggets stehen in den Western Conference Finals gegen die LA Lakers. Freitagnacht geht's los. Unglaublich, wie sie die Clippers hier abgezogen haben und auch wie sich die Clippers abziehen lassen haben. Da müssen wir gleich drüber sprechen. Und außerdem gab's natürlich Game 1 zwischen dem Miami Heat und Boston Celtics davor. Und das war auch wieder ein unglaubliches Spiel. Ging direkt mal in die Verlängerung und auch da erst wieder mit dem Buzzer entschieden. Um die beiden Games zu besprechen, habe ich heute mal wieder am Start den David Krutt. Hey David.
Guten Morgen, Jonathan.
Ja, morgen. Wie geht's dir jetzt? Also erstens mal nach dem Schock gerade, dass die Clippers rausgeflogen sind, und für dich als Celtics-Fan war natürlich Spiel 1 wahrscheinlich auch extrem nervenaufreibend am Ende, oder? Hast du dich schon wieder erholt jetzt nach 3 Stunden?
Ja, auf jeden Fall. Spiel 7 hat das Ganze natürlich wieder gut gemacht. Ich war eigentlich ein bisschen enttäuscht, dass die Clippers so verloren haben, aber unglaublich starkes Spiel von den Nuggets, und ich gönne es ihnen auch auf jeden Fall, dass sie so zurückkommen konnten.
Ja, und bezüglich deiner Celtics, wie hast du das verdaut?
Ja, ich fand es ein bisschen schade, weil hätten sie einfach normal weitergespielt, hätte ich den Eindruck, dass sie dann noch hätten gewinnen können. Aber am Ende haben sie einfach gar keine richtige Offense mehr gelaufen, und dann hat Miami einfach besser gespielt, bessere Looks kreiert. Ich bin schon ein bisschen enttäuscht, aber gut, ist nur das erste Spiel. Aber ich denke schon, dass Miami sich besser machen wird, als ich zuerst erwartet hatte.
Ja, da sprechen wir dann gleich noch drüber. Die Heat haben 117 zu 114 gewonnen, die Nuggets 104 zu 89, Clippers mit 15 abgezogen hier in Spiel 7. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so schockiert war von dem Ergebnis in den Playoffs. Wahrscheinlich nach Spiel 3 Bucks gegen Heat oder so. Also ich habe vorhin auch schon eine Umfrage gesehen auf Twitter, was die größere Enttäuschung ist, dass die Bucks in 5 Spielen gegen die Heat ausgeschieden sind oder dass die Clippers hier in 7 Spielen gegen die Nuggets gescheitert sind. Was würdest du sagen?
Ich glaube, wahrscheinlich die Clippers, weil ich schon mehr von ihnen erwartet hätte eigentlich.
Ja, aber wenigstens war es eine knappe Serie. Also es waren wenigstens 7 Spiele, sie haben 3 Spiele gewonnen. Also klar, ich hatte auf die Clippers in 5 gesetzt und auf die Bucks in 6. Und ich habe trotzdem auf die Bucks geklickt bei der Umfrage auf Twitter, aber es waren 90% haben das so gesehen wie du, aber es ist halt auch absolute Recency Bias, 5 Minuten nach Abpfiff.
Klar, es ist auch die Art, wie sie verloren haben, ein wenig, denke ich, weil sie waren ja schon jetzt mehrere Male ziemlich knapp vor dem Ziel und haben es dann einfach liegen lassen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, müssen wir drüber sprechen, auf jeden Fall. Was würdest du sagen, war so der große Faktor, warum die Nuggets hier heute so deutlich gewinnen konnten?
Also das Wichtigste für mich war eigentlich, dass sie von vornherein einfach Jokic ziemlich viel gedoppelt hatten. Und das fand ich eigentlich eine fragwürdige Entscheidung. Das hat zwar am Anfang des Spiels nicht so viel hergegeben für die Nuggets, aber je länger das Spiel dauerte und gerade im dritten Viertel, das erinnerte dann auch ein bisschen an damals, als die Rockets den Comeback gegen die Clippers hatten, fielen einfach Unmengen an Dreier für die Nuggets. Und dann sind sie eigentlich wie in den beiden vorigen Spielen in dem Viertel mehr oder weniger weggerannt, und die Clippers konnten dann einfach nicht mehr aufholen, haben auch gar nicht so gute Würfe genommen im letzten Viertel, fand ich, und sind auch gar nicht mehr wirklich zum Korb gekommen.
Ja, und wenn sie zum Korb gekommen sind, dann ging da dann auf einmal irgendwie auch nichts mehr. Also da kam dann eins zum anderen. Das war wirklich krass. Also, um vielleicht den Spielverlauf nochmal kurz aufzuzeichnen. Nach dem ersten Viertel war es ausgeglichen, 24 zu 24. Zur Halbzeit haben die Clippers mit 2 Punkten geführt. Es war ein knappes Spiel. Man hatte so das Gefühl, dass die Clippers eigentlich ganz gut spielen und dass der Vorsprung eigentlich noch größer hätte sein können. Und dann das dritte Viertel haben die Nuggets mit 10 gewonnen, 28 zu 18. Da haben sie dann angefangen, besser zu treffen. Jokic hat ständig aus den Double-Teams rausgepasst. Und bei den Clippers ging dann nicht mehr so viel. Sie haben dann ihre Führung auch abgegeben. Und dann sind die Nuggets halt immer weiter davongezogen. Also Ende des dritten Viertels haben sie dann einen 7-0 Run hingelegt. Die Clippers waren schon wieder mit 13 vorne gewesen in dem Viertel, glaube ich. Und dann im vierten Viertel ging halt gar nichts mehr bei den Clippers. Das war unglaublich. Die haben von den ersten 14 Wurfversuchen, glaube ich, nur einen getroffen, wenn ich mich nicht verzählt habe.
Genau, Genau, und das war, also für mich sah das schon fast aus wie ein Offensive Interference, der Putback von Harrell.
Ja,
oder Green war es vielleicht?
Das war Green. Green war das erste Field Goal dann, genau. Es war ein Putback, Dunk, also eigentlich auch zuerst mal nicht getroffen und dann er hat ihn reingemacht. Also ich kann hier auch mal kurz im vierten Viertel Play-by-Play hier mal kurz bemühen. Also es hat angefangen, George hat einen Dreier verballert, dann hat George einen Layup verlegt, dann hat Kawhi Leonard einen Pull-Up-Jumper nicht getroffen, dann hat Jermichael Green einen Dunk nicht getroffen, also nicht mal ein Dunk ging in diesem Stretch. Dann Paul George Turnover, Kawhi Leonard Dreier daneben geballert, Lou Williams Layup nicht getroffen und das war auch so, der war schon drin, also dieser Layup, der ist wieder raus. Dann hat Green zwei Freiwürfe bekommen, aber wie gesagt, das erste Field Goal hat noch eine Weile auf sich warten lassen. George hat noch einen Dreier verballert, Kawhi Leonard wieder Pull-Up-Jumper daneben und halt auch Würfe, die beiden normalerweise treffen können, aber wir haben es ja schon gesehen in diesen Stretches in den vorigen Spielen. Offensichtlich müssen diese Würfe nicht immer fallen und wenn sie dann auf der anderen Seite gehen, dann haben die Clippers halt auch mal ein Problem. Morris hat einen Dreier daneben geballert. Jermichael Green hat einen Eckendreier gebrickt. Paul George nochmal eine Turnover gehabt, einen schlechten Pass. Dann wieder Pull-Up-Jumper von Kawhi Leonard daneben. Der hat in dem Spiel auch echt richtig mies getroffen und da hat dann Jermichael Green den Tip-Dunk gehabt. Das war das erste Field Goal und da waren weniger als 5 Minuten zu spielen noch im vierten Viertel und die Nuggets waren schon 15 Punkte vorne. Und dann haben sie auch erstmal wieder eine Weile nichts getroffen. Leonard hat ihm nochmal einen Dreier verballert, Paul George hat nochmal einen Dreier verballert. Also unglaublich. Habe ich selten gesehen und das dann halt in einem Spiel 7, das war schon heftig. Jokic und Murray auf Seiten der Nuggets, beide mit krassen Spielen, oder?
Ja, Jokic hatte ja schon innerhalb von 3 Vierteln, glaube ich, ein Triple-Double und dann irgendwie auch schon 17 Rebounds. Ist halt schwer, wenn man ihn doppeln will, dann scoret er vielleicht nicht unbedingt, aber ja, wenige Spieler haben ein so gutes Spielverständnis wie er und er weiß genau, wen er anspielen muss. Er kann auch direkt den zweiten Mann finden, wenn sein Pass abgeschnitten wird. Und später hat Murray das dann auch ausgenutzt und die Dreier von ihm wurden natürlich dann auch zunehmend wilder. unglaubliche Playoffs von ihm eigentlich. Also ich bin wirklich beeindruckt, wie die beiden gespielt haben.
Ja, Murray schon wieder mit 40 Punkten, 5 Assists auch 5 Turnovers, aber unterm Strich wieder total dominante Performance. Hat halt auch in den Stretches, als das Spiel noch knapp war und die Clippers vorne lagen, hat er die Nuggets teilweise so alleine im Spiel gehalten. Hatte ich das Gefühl, weil er halt die Würfe bekommen hat, die er wollte, so wie wir das eigentlich gegen die Jazz schon gesehen hatten. Gegen die Clippers hat er es in der Form noch nicht gezeigt gehabt. Aber heute hat er das selbst dann gegen die guten Defender ausgepackt. Ich fand aber, dass auch die Pick-and-Roll-Defense gegen Murray ein paar Mal ziemlich fragwürdig aussah, weil die Clippers einfach Drop-Coverage gespielt haben. Und dann hat Murray nach einem Pick einfach immer einen freien Dreier reinsteppen können. Zweimal wurde dabei von Kawhi Leonard sogar verteidigt, der da nicht mehr richtig an seinen Wurf hingegangen ist. Und der Big ist auch nicht hochgekommen, weil das halt die Coverage war. Bei der Drop-Coverage bleibt der Big halt in der Zone oder droppt in die Zone runter. Und einmal Patrick Beverly und da habe ich auch gedacht, was soll das denn jetzt? Also wenn man bei einem verhindern will, dass er relativ freie Pull-Up-Dreier bekommt, dann ist es ja wohl Jamal Murray bei den Nuggets. Also Defense gegen ihn schematisch teilweise fragwürdig auf jeden Fall. Und Jokic, ja, am Ende 16 Punkte nur, in Anführungsstrichen, bei 5 von 13 aus dem Feld, keinen seiner 4 Dreier getroffen, aber alle 6 Freiwürfe. Also hatte jetzt heute nicht den Scoring-Touch, auch wenn er wieder ein paar krasse getroffen hat, hat wieder den, wie heißt der, Sobor Shuffle oder so, sein One-Legged Fadeaway, aber halt vom rechten Bein, also Dirk hat es ja immer mit dem linken Bein gemacht, sein Flamingo-Jumper, Jokic macht es mit dem rechten. 22 Rebounds am Ende, 13 Assists bei 5 Turnovers, 2 Steals, 3 Blocks. Also ich finde, man hat schon gesehen, dass die Clippers heute Jokic gezielter attackiert haben, aber er hat einen guten Job gemacht in der Defense eigentlich, oder?
Ja, hat er schon. Ich fand allgemein die Nuggets Defense eigentlich ziemlich gut. Also die Clippers haben schon unnötig schwere Würfe genommen teilweise und zu leicht, denke ich, einfach Jumpshots genommen. Nicht, dass ich prinzipiell gegen Jumpshots bin, aber hätte man vielleicht was mehr versuchen können. Aber die Nuggets haben auch einfach wirklich gute Defense gespielt. Und man merkt schon, was das für einen Unterschied macht jetzt mit Harris wieder in der Rotation.
Ja, auf jeden Fall. Also das bringt einfach noch den On-Ball-Defender, den man in dieser Serie auch so dringend gebraucht hat und der eben gegen die Jazz am Anfang auch so gefehlt hat. Kawhi Leonard wurde auch konsequent gedoppelt bei seinen Drives. Haben die Nuggets ganz gut gemacht. Klar sind ein paar offene Jumper oder ein paar offene Dreier nach Kickouts von Kawhi auch dabei rausgekommen. Er hatte auch 6 Assists bei nur 2 Turnovers. Aber man hat sein Scoring komplett aus dem Spiel genommen. 6 von 22 Kawhi Leonard. Auch weil sein Wurf, weil sein Jumper nicht so gefallen ist. Und er war kein einziges Mal in der Freiwurflinie in einem Game 7. Also, das ist schon heftig. 14 Punkte am Ende bei 22 Field Goal Attempts. Das ist krass. Also Hut ab vor der Defense der Nuggets. Aber wir haben ja auch schon gesehen, dass ein Kawhi Leonard in Höchstform eigentlich gegen jede Defense scoren kann. Und offensichtlich war er heute nicht in Höchstform. Warum? Kann natürlich kein Mensch sagen. Dann wäre es natürlich mal praktisch gewesen, wenn Paul George einen guten Tag erwischt hätte. Aber der war auch mies. Ja, 2 von 11 Dreier. Einen Freiwurf gehabt, den nicht getroffen. Also wenn halt die beiden Superstars zusammen einen Freiwurf ziehen, in dem Spiel 7 und der noch nicht mal getroffen wird, dann, weiß nicht, da fehlen einem schon ein bisschen die Worte. Ja. 5 Turnovers, 2 Assists, Paul George, 10 Punkte, 4 von 16 aus dem Feld. Also die beiden extrem ineffizient, auch die schlechtesten Plus-Minus-Werte. Klar, sie haben auch die meisten Minuten gespielt. Kawhi 43, Paul George 38 mit Werten von minus 20 respektive minus 21 in einem Spiel, das mit 15 verloren wurde. Also sogar lief es noch schlechter, wenn die beiden drauf waren, als wenn die nicht drauf waren. Das ist alles so unglaublich. Ich finde da echt fast keine Worte für, was hier gerade passiert ist irgendwie. Was ist dir denn noch so aufgefallen? Hast du noch irgendwas, was du raushauen möchtest zu dem Spiel?
Also ich fand den verworfenen Eckendreier von Paul George, der gegen die Seite vom Brett ging, schon ziemlich brutal.
Ja, am Ende dieses Runs, wo sie einfach gar nichts getroffen haben.
Ja, genau. Also das wurde wirklich immer hoffnungsloser, seine Wurfversuche. Und das fing mir auch an, irgendwann richtig leid zu tun, weil es alles so schief lief. Und ansonsten, ja, ich weiß auch nicht. Also ich denke schon, dass die richtigen Spieler die meisten Minuten gespielt haben. Harold musste man vielleicht nicht mehr unbedingt sehen in dieser Serie, aber in diesem Spiel war er eigentlich wieder ganz okay. Deshalb tue ich mich da auch schwer, das zu kritisieren, aber ja, die Stars waren einfach nicht gut genug und die Nuggets haben viel besser gespielt.
Ja, also Harold hat gut gescored in dem Game, 20 Punkte gemacht in knapp 26 Minuten, 7 seiner 10 Würfe getroffen, hat halt das gemacht, was er so macht und wofür er seinen Sixth Man of the Year Award bekommen hat. Also war vielleicht das erste Spiel, wo er wieder völlig normal aussah, aber es ist halt auch klar, dass er defensiv auf dem Feld überfordert ist, wenn Jokic auf der anderen Seite spielt, und das haben die Nuggets halt auch versucht zu minimieren, die Minuten ohne Jokic auf dem Feld, wenn Harold dann auf der anderen Seite da frei drehen kann. Und ja, insgesamt waren die Clippers dann halt auch wieder minus 8 mit Harold auf dem Feld, weil was er vorne macht, lässt er hinten halt auch dann wieder zu eigentlich. Ich fand, Lou Williams sah am Anfang des Spiels eigentlich auch besser aus, gerade im Zusammenspiel mit Montrezl Harrell, hat ihn da ein paar Mal schön bedient, mehrmals ein ähnliches Play gelaufen, was jedes Mal funktioniert hat, gefühlt, als die beiden reinkamen. Aber unterm Strich, Lou Williams auch wieder ein mieses Game gehabt, 3 von 11 aus dem Feld, einen seiner 4 Dreier, auch kein Freiwurf gezogen. Also, ist schon krass, so die 3 Topscorer der Clippers haben zusammen einen Freiwurf gezogen. Das ist einfach viel zu wenig. Also sind auch einfach zu wenig dagegen, wo es wehtut. Wie gesagt, sie haben versucht, ein paar Mal Jokic zu attackieren, aber das hat einfach auch zu oft nicht funktioniert, beziehungsweise hat Jokic einfach auch extrem stark gespielt heute. Kann man nicht oft genug sagen. Auch in der Defense reingehängt, ist gerannt, hat gehustelt. Das war wirklich richtig, richtig stark. Und ja, wenn halt bei den drei Spielern nicht läuft, dann ist ja, ich fast schon ein Wunder, dass sie nur mit 15 verloren haben. Also außer von Harrell kam da echt nicht mehr viel. Also Jermichael Green hat noch ein ganz solides Spiel eigentlich gemacht. Der steht auch bei plus minus 0 in seinen 24 Minuten. Das wurde ja auch immer wieder gefordert, dass er mehr spielen soll, weil er halt quasi ein Stretch-Big sein kann. Und das war auch die Lineup, die Doc dann wahrscheinlich noch verzweifelt irgendwie raufgeschmissen hat, als dann gar nichts ging. Da im vierten Viertel hat Jermichael Green relativ viel gespielt. Am Ende 11 Punkte, 6 Rebounds. Aber ja, hätte im Zweifel wahrscheinlich ein bisschen mehr spielen sollen. Und Beverly hat auch noch 11 Punkte gemacht. Der hat auch ein ganz gutes Spiel gemacht. Vor allem in der ersten Halbzeit, finde ich. Kam direkt rein mit Energie. 6 Punkte, 6 Assists gehabt zur Halbzeit. Am Ende hatte 11 und 6 gehabt.
Ja, er war auch so ein bisschen der Einzige, als das Spiel, also das Spiel war schon ein bisschen verloren. Aber er war der einzige Clipper, der sich noch richtig reingehängt hatte, fand ich. Beverly, also das war noch ein bisschen bewundernswert. Und ich fand noch Landry Shamet, der war nicht besonders gut, aber ich fand cool, dass er den Dreier reingemacht hatte, nachdem er sich den Knöchel verdreht hatte.
Ja, das war auch das Einzige, was er gemacht hat in dem Spiel. Ja. Gut, er hat auch nur 6 Minuten gespielt. Ja, hat sich in der Defense irgendwie einen Knöchel verdreht, verstaucht, umgeknickt, wie auch immer. Ist dann nach vorne gehumpelt, wurde von der Nuggets Defense ignoriert, weil die gedacht haben, ja, der kann es wahrscheinlich eh nichts machen, aber dann hat er den Catch-and-Shoot-Dreier einfach genommen, als wäre nichts wäre und hat ihn auch reingeswischt. Ja, das war wahrscheinlich ein kleiner Faktor, dass Shamet jetzt in dem Spiel heute nicht so viel spielen konnte. Dafür hat Reggie Jackson wieder 4 Minuten bekommen. Was ich ein bisschen komisch fand, dass am Ende dann quasi in der Garbage-Time Terrence Mann und Rodney McGruder eingewechselt wurden für Leonard und Paul George, aber die anderen Starter wurden draufgelassen. Also gerade so ja. Patrick Beverly, der durfte dann noch so ein bisschen rumhasseln mit 15 hinten bei noch 1,5 Minuten oder so. Das war ein bisschen weird, aber klar, das hat es dann auch nicht mehr rausgerissen. Ja, ich habe ja in der Answering Machine ziemlich viel über die Serie gesprochen und auch über Doc Rivers und seinen Coaching-Job. Und man hat gesehen, dass gerade in der ersten Halbzeit da mehr Plays gelaufen wurden, auch richtig gelaufen wurden, also mit Purpose gespielt wurde und sich mit Purpose, wie man halt immer so schön sagt, bewegt wurde. Also, dass die Spieler ein Ziel hatten und einen Beweggrund hatten und nicht einfach nur irgendwas gemacht haben in der Offense. Und ja, defensiv, wie gesagt, fand ich den Gameplan nicht überzeugend, was ich da gesehen habe. Jokic konsequent zu doppeln, wenn der dann ständig die freien Cutter und Shooter findet, das hat einfach nicht funktioniert, während er selber nicht so der Scoring Threat war jetzt heute und auch, wie gesagt, die Defense gegen Jamal Murray zu einfache Jumper bekommen und er ist trotzdem auch immer wieder in die Zone gekommen, aber auch und konnte da auch finishen. Also die 40 Punkte kommen nicht von ungefähr. Das fand ich jetzt unterm Strich alles nicht so überzeugend. Wie viel Schuld würdest du den Doc Rivers geben?
Ja, also er hat einfach nicht so viel gemacht und bei ihm ist halt auch die Sache, es ist ihm schon öfter passiert. Ich glaube, ich hatte irgendwo heute gesehen, dass er über 20% aller 3-1 blown leads jetzt hat.
Na, das war jetzt, das war die 13. Und ein Fünftel davon sind, ja, er hat 3, ja, es ist die 3. Das eine war ja gegen genau. Die Rockets, 2015, glaube ich. Und dann hat er noch, als er gegen in Orlando T-Mac gecoacht hat damals, haben die gegen die Pistons schon geführt gehabt und haben die Serie noch aus der Hand gegeben. 2003, glaube ich, war das. Ja. Also ist nur 13 Mal passiert und Doc Rivers halt 3 Mal davon als Coach. Das ist schon krass, ja. Ja, die Nuggets insgesamt in dem Game Offensiv-Rating 113. Das ist eine gute Offense. Die Clippers 97. True Shooting von 46%. Das ist alles ziemlich mies. Und das Krasse ist, dass die Nuggets doppelt so viele Turnover hatten als die Clippers. 20 zu 10. Also das hat die Defense der Clippers hat immerhin teilweise zu Turnovers geführt. Aber ja, unterm Strich war die Offense der Nuggets trotzdem noch so viel effizienter als die der Clippers. Die Clippers sind jetzt auch nicht irgendwie in Fastbreaks gekommen oder so. Die haben 4 Fastbreak-Punkte, die Nuggets 6. Also beide so gut wie nichts. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich zu dem Spiel jetzt noch großartig sagen soll. Denkst du, das hat jetzt Konsequenzen für die Clippers? Denkst du, da wird jetzt irgendwas geändert am Kader? Oder wird man das einfach unter dumm gelaufen verbuchen? War eh eine komische Saison und war in der Bubble. Und überhaupt, die Clippers konnten sich nie einspielen, weil Harrell gefehlt hat, Lou Williams gefehlt hat. Whatever. Was denkst du spontan?
Also würde mich jetzt wohl wundern, wenn sie große Änderungen vornehmen würden. Aber dass ein Starter oder einer der Bankspieler ausgetauscht wird, das würde mich jetzt nicht unbedingt überraschen. Denn ja, sie haben schon ein paar Lücken, würde ich sagen. Vielleicht nicht genug zuverlässige Ballhändler und auch noch einen defensiven Big, der vielleicht mobiler ist, weiß ich nicht. Aber ich würde mich jetzt nicht von Kawhi oder George trennen, denke ich. Auch wenn George jetzt wirklich ein paar enttäuschende Playoff-Serien in Folge hatte.
Ja, sehe ich auch so. Also ich denke, die Clippers müssen trotz allem es noch wertschätzen, dass die beiden Jungs halt dahin kommen wollten. Zu einer Franchise, die jetzt in der 50. Saison in Folge es nicht geschafft hat, in die Conference Finals einzuziehen. Das ist 20 Jahre länger als die zweitlängste dürre Strecke, was das Erreichen von Conference Finals angeht. Nicht nur in der NBA, sondern allgemein in nordamerikanischen Sportligen. Aber auf Platz 2 stehen die Hornets, weil die haben das in 30 Jahren auch noch nie geschafft. Und die Clippers halt in 50 Jahren. Ja, und sie waren nah dran. Und es wird wahrscheinlich nicht einfacher werden, wenn sie jetzt irgendwie einfach Kawhi oder und Paul George oder beide oder was auch immer irgendwie abgeben. Die wollten in LA zocken, die wollten für die Clippers zocken. Und man muss halt schauen, dass man es irgendwie hinbekommt, um die 2 herum. Ich denke auch, dass ein paar kleine Roster-Tweaks her müssen, dass man einfach ja ein bisschen verlässlichere Offense bekommt. Lou Williams sah jetzt, wie gesagt, in der Bubble wirklich nicht gut aus. Da muss man halt aufpassen, ist er jetzt auf einmal alt geworden? Kann er das noch bringen? Auch ein Montrezl Harrell, auch wenn er in der Regular Season einen Six-Man-Award sicherlich verdient hat, ist er halt einfach nicht in jedem Playoff-Matchup spielbar, offensichtlich. Dann muss man halt schauen, hätte man einfach nur mehr Jamichael Green spielen sollen oder vielleicht auch mal Patrick Patterson, der gar keine Minuten mehr bekommen hat. Oder braucht man da einfach noch eine andere Alternative zu Zubats? Solche Sachen, denke ich. Aber ansonsten fand ich den Kader einfach immer ziemlich vorbildlich zusammengestellt und klar, es hat jetzt nicht funktioniert, aber ich glaube jetzt halt auch nicht dran, dass die Spieler auf einmal alle doch schlechter waren, als sie dachten. Reggie Jackson fand ich schon immer ein bisschen redundant in dem Kader, den muss man jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt behalten und könnte die Minuten an jemand anderem geben. Man kann natürlich auch hoffen, dass die jüngeren Spieler Zubats und Shamet noch ein bisschen besser werden und natürlich auch, dass das Team kollektiv daraus lernt und ja, sich auch einfach in den Playoffs mal früher so verhält, als würde es um was gehen und als würde man nicht eigentlich schon in den Conference Finals stehen, auch wenn man einfach noch einen Schritt davon entfernt ist, weil ich hatte einfach die ganze Serie den Eindruck und auch gegen die Mavs teilweise, dass die Clippers irgendwie schon mit dem Kopf im Matchup gegen die Lakers stecken und das ist einfach, das kann aber nicht sein. Okay, dann kommen wir zu Boston gegen Miami, Game 1, ein Spiel, das wieder unglaublich spannend war, also diese Playoffs, die geben wirklich einiges her an Spannung und an hochklassigen Basketball. Ich hatte vor der Serie auf die Celtics getippt, letztendlich in 6 Spielen. Du hast auch auf die Celtics getippt, wenig verwunderlich. Was war dein Tipp nochmal?
Auch in 6.
Auch in 6. Das ist, glaube ich, so der beliebteste Tipp gewesen. Hat dieses Spiel, du hast es vorhin irgendwie angedeutet, jetzt was an deinem Tipp fürs Matchup im Allgemeinen verändert? Du hast irgendwie angedeutet, dass es doch knapper werden könnte.
Ja, nicht unbedingt an meinem Tipp, also ich glaube noch immer, dass das in 6 Spielen für die Celtics machbar ist, aber Miami hat doch schon einige Schwierigkeiten jetzt für die Celtics gebracht, die mich ein bisschen überrascht hatten. Zum Beispiel haben sie eine ziemlich erfolgreiche Zone auch gegen Kemba Walker gespielt am Anfang, aber was sie zum Beispiel anders gemacht haben als die Raptors, und jetzt ist die Frage, ob die Celtics da Kontern gegen finden können, ist, dass wenn die Celtics dann ein Screen gestellt haben, dass sie Kemba meistens geblitzt hat und der braucht einfach viel zu lange, um dann Mitspieler zu finden und konnte selber dann auch eigentlich gar keinen Platz kriegen, um Würfe zu kreieren, bis sie ihn dann später wieder Man-to-Man verteidigt hatten. Und das könnte schon ein Problem für die Celtics werden, denn so gut auch die anderen Spieler geworden sind, die Offense der Celtics läuft eigentlich am flüssigsten, wenn Kemba einfach gerade gut spielt.
Ja, der wurde wirklich ziemlich aus dem Game genommen und aber auch offensiv ziemlich hart attackiert, also von Dragic, oder wenn er dann auch mal jemand anderem gegenüberstand, dann wurde direkt aufgepostet und es wurde gegen ihn gescored. Also das scheint schon wirklich kein so tolles Matchup jetzt hier für ihn zu werden. Ja, am Ende war er bei 6 von 19, nachdem er dann in der Crunch-Time noch ein paar Pull-Up-Jumper reingehauen hat. 19 Punkte aus 22 Shooting Possessions, einen seiner 9 Dreier auch nur getroffen. Klar, er war meistens auch irgendwie bedrängt, aber die offenen sind dann teilweise auch nicht mehr gefallen. 6 Assists zu 3 Turnovers. Ja, also wir haben ja auch schon gesehen, dass die Celtics auch eine Serie gewinnen können, wenn Kemba Walker vom Gegner einigermaßen an die Leine gelegt wird. Aber es macht es natürlich schon schwieriger und dann müssen wieder andere Spieler in die Bresche springen. Heute Marcus Smart und Jason Tatum. Namentlich Tatum mit wieder einer krassen Statline. 30 Punkte, 14 Rebounds, 5 Assists, 3 Steals und 2 Blocks. Sah am Ende leider in der Crunch-Time nicht mehr so gut aus. Mhm. Wie hat dir sein Game heute gefallen?
Eigentlich ziemlich gut, aber ja, in der Crunch-Time war da einfach zu viel Isolation, aber das würde ich dem Rest des Teams und Brad Stevens eigentlich genauso anlasten wie ihm, denn da kam einfach auch gar nichts mehr. Also sie haben keine wirklichen Plays mehr gemacht, ab und zu kam ein Screen, aber das waren auch alles ziemlich halbherzige Screens und gerade da Miami so gerne blitzt, haben die dann eigentlich überhaupt nichts gebracht. Und das war einfach ein bisschen enttäuschend und deshalb gab es einfach nur den einen schweren Wurf nach dem anderen. Und er hatte ja natürlich schon schon einige schwere Würfe getroffen, aber am Ende war da für ihn dann eigentlich nichts mehr zu holen. Und da haben Tyler Hero und Jimmy Butler einfach schwerere Würfe, okay, weiß ich jetzt nicht, ob sie schwerer waren, aber sie haben die Würfe wohl getroffen.
Ja.
Zwei unglaubliche Dreier am Ende, nach einem Pumpfake auch jeweils, also das war schon starke Arbeit von den beiden.
Ja, klar. Also man könnte es jetzt ganz einfach so unterbrechen und sagen, am Ende hat einfach das Team gewonnen, das die harten Würfe dann getroffen hat. Ja, Butler vor allem halt auch ein Dreier mal wieder, ja, nachdem ihm ja manche schon irgendwie abgesprochen haben, dass er überhaupt ein besserer Shooter als Giannis ist. wir wollen jetzt hier keine Namen nennen. Ja. Aber er war in der Regular Season halt einer oder der schlechteste Jumpshooter, was die Quote angeht. Aber andere auf der anderen Seite wissen wir halt auch, dass Butler halt immer mal wieder seine Würfe nicht nur nimmt, sondern dann halt auch auf einmal trifft. Wir wissen nicht genau warum, aber es ist halt einfach so. Und hier halt auch wieder hat er aus der rechten Ecke Pumpfake gegen Kemba Walker war das, glaube ich. Und er stand auch so relativ schräg, finde ich, dann zum Korb schon und steigt dann trotzdem hoch und denkt so, was ist das denn für ein Wurf? Und dann swischt er den halt rein. Das, ja, das war krass. Anderer wichtiger Spieler bei den Celtics, ich hab's gerade schon angedeutet, Marcus Smart mit 26 Punkten. Der hat vor allem auch gleich am Anfang losgelegt, 6 seiner 13 Dreier getroffen, also hat sie wieder fliegen lassen. Heute war wieder so ein Tag, wo er dann extrem gut getroffen hat. Auf Seiten der Heat hat vor allem Goran Dragic extrem gut dagegen gehalten. Der hatte zur Halbzeit schon 16 Punkte und die Celtics sind ja am Anfang ziemlich gut weggezogen, also erstmal 8-0, dann 12-3, dann 24-13 im ersten Viertel geführt und am Ende des ersten Viertels auch 26-18, also mit 8 vorne. Und das Spiel drohte den Heat schon so ein bisschen zu entgleiten und dann kam halt Dragic und hat die Pace extrem gepusht, also den Ball in Transition gepusht und hat das ganze Team mitgezogen. Und also Dragic sieht aus wie komplett in der Prime und extrem gut drauf. Der ist spritzig, der konnte irgendwie von niemandem bei den Celtics so richtig verteidigt werden, oder?
Nee, es wurde später mit Marcus Smart ein bisschen besser. Er war am Ende des Spiels 11 von 19 und ich meine, im zweiten Viertel irgendwann stand er zu 7 von 10 Körben getroffen.
Zur Halbzeit, ja.
Ja, genau. Ja, aber da hat sich das Spiel wirklich gedreht, denn er sieht wieder aus wie in All-NBA-Form und Celtics taten sich schwer mit seiner Geschwindigkeit und zudem war das auch so ein bisschen der Stretch, wo Marcus Smart mir nicht so sehr gefallen hat, denn er war auch verantwortlich dafür, dass die Celtics das Spiel dann wieder ein bisschen zurückgegeben haben, denn er hat wirklich komische Dreier genommen. Er war mit Jaylen Brown und Kemba Walker auf dem Platz und er hat einfach Heatchecks abgedrückt, aber dann auch zwei in Folge daneben gemacht. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Aber gut, das ist bei ihm manchmal so, dass er gleichzeitig der Grund ist, dass man im Spiel ist und auch irgendwann nicht mehr. Aber Dragic war wirklich stark.
Ja, am Ende 29 Punkte, 7 Rebounds, 4 Assists, nur ein Turnover, 3 seiner 6 Dreier getroffen, alle 4 Freiwürfe und auch das beste Plus-Minus der Heat, plus 13, das ist kein Zufall, heute hier würde ich jetzt mal unterstellen, war für mich der Spieler des Spiels, auch wenn dann in der Crunch-Time die wichtigsten Würfe in Anführungsstrichen dann andere getroffen haben. Butler hat 20, 5 und 5 rausgehauen, auch gute Quoten dabei gehabt. Und Tyler Hero, auch krasses Spiel aufgelegt.
Mhm.
40 Minuten gespielt, was auch daran lag, dass Duncan Robinson Foul Trouble hatte. Also am Ende hat er nur 4 Fouls gehabt, aber halt wieder das alte Spiel, hat schnell 2 Fouls gehabt, dann 3, dann halt 4. Und hat auch seine Würfe nicht getroffen, 2 von 7 Dreier nur. War auch wenig freie Dreier dabei. Und Tyler Hero hat gespielt wie ein Veteran oder wie ein Star eigentlich, als Rookie. Am Ende 12 Punkte, 11 Rebounds, 9 Assists, also fast ein Triple-Double aufgelegt. Ja, bei ganz guten Quoten, 2 Turnovers, solide Effizienz. Und da habe ich auf Twitter auch noch eine Statistik gesehen. Der letzte Rookie, der mindestens 11 Rebounds und 9 Assists im Conference-Finals-Spiel hat, der war Magic Johnson 1980.
Nicht schlecht. Ja, ich glaube, seine beiden Dreier kamen auch in den letzten paar Minuten des vierten Viertels.
Mhm.
Also das war schon unglaublich.
Ja, also der kennt da wirklich nichts. Und ja, ballert aber nicht nur von außen drauf, sondern zieht auch immer wieder zum Korb. Das war wirklich verdammt wichtig und verdammt stark von Tyler Hero. Bam Adebayo, auch mit einem starken Spiel, 18, 6 und 9 Assists. Also hat auch immer wieder da vom Hype House die Offense dirigiert, die freien Cutter gefunden. Das machen die doch einfach extrem gut da mit ihren Cuts. Ja, was ist dir noch so aufgefallen in dem Game? Gibt es noch irgendwelche Spieler, die wir jetzt noch nicht besprochen haben, die du irgendwie wichtig fandest?
Ja, also wir haben natürlich noch gar nicht vom größten Play des Spiels gesprochen, als Bam Adebayo Jason Tatum am Ende der Overtime geblockt hat.
Das
richtig starker Block, denn Jason Tatum war an den anderen Spielern vorbei, aber Adebayo hat die dann noch erwischt. Das erinnerte mich ein bisschen an den Block von Roy Hibbert gegen Carmelo Anthony vor ein paar Jahren in der Serie zwischen den Pacers und den Knicks. Und ja, danach war das Spiel dann auch im Grunde vorbei.
Ja, also ich finde, da sah Tatum leider in zwei aufeinanderfolgenden wichtigen Possessions nicht besonders gut aus.
Nee.
Also erstmal hatte Kemba Walker einen Pull-Up-Zweier über Tyler Hero getroffen zum 114 zu 113. Da war noch 23 Sekunden zu spielen. Dann ist Butler in der ISO gegen Tatum gezogen und hat den zweimal, also einmal beim Dribbling und dann nochmal beim Finish, total weggebumpt, also einfach überpowered und dann and one den Korb reingemacht. Da war noch 12 Sekunden zu spielen, 114, 116 dann, also Miami mit zwei vorne. Und dann wollte Tatum halt über rechts zum Korb ziehen und stopfen und da hatte Bam Adebayo was gegen und ist von der Seite reingekommen und hat ihn halt echt direkt am Ring noch, also er war schon fast überm Ring, noch ganz, ganz, ganz sick weggeblockt. Also da habe ich echt kurz aufgeschrien, das ist echt der Block der Playoffs zusammen mit dem von Marcus Smart vielleicht von der Wichtigkeit her, aber was so die Athletik und die Wucht angeht, war das nochmal ein krasserer Block. Also war es nur Game 1 und der andere war halt Game 7. Deswegen fand ich den von Smart nochmal ein bisschen krasser dagegen Norman Powell, über den ich hier im Pod auch schon mehrmals gesprochen habe mittlerweile. Aber das Ding war ja auch für die Ewigkeit. Tatum Ausgleich dann abgewiesen. Adebayo wurde dann gefoult, hat dann nur einen der beiden Freiwürfe getroffen. Dadurch noch One-Possession-Game für die Heat, 117 zu 114 vorne. Ein paar Sekunden war noch zu spielen. Tatum bekommt einen sehr langen Pass. Von wem war der nochmal? War der von Smart oder ich weiß gar nicht mehr?
Ja, der war von Smart.
Ja, war wie so ein Football-Pass direkt an die andere Dreierlinie eingeworfen. Tatum fängt das Ding sogar. Da sind direkt Derrick Jones Jr. und Jimmy Butler zur Stelle, um ihn da zu bedrängen. Tatum fällt beim Catch auch noch hin, steht dann aber auch nochmal irgendwie auf und wirft auch noch zwischen den Händen von Derrick Jones Jr. und Jimmy Butler hindurch. Also hätte auch reinfallen können, dann hätte es eine zweite Overtime gegeben. Hätte ich ihm gegönnt nach den beiden eher unglücklichen Aktionen da und das Spiel hätte das irgendwie auch verdient gehabt, dass es dann noch in eine zweite Overtime geht, aber war dann leider ein Brick. Also war noch am Ring, aber war halt leider nicht drin und dann war das Ding auch durch, was dann wiederum gut war, weil Game 7 hatte dann halt schon angefangen, weil dieses Spiel ja in die Overtime gegangen war. Ja, wie hat dir die Rotation der Celtics so gefallen? War da irgendwas, was dir nicht so gefallen hat oder was du komisch fandest?
Nicht unbedingt. Es gab keinen Enes Kanter, das war schon mal gut. Ich glaube, der kann auch nicht spielen gegen dieses Miami-Team. Die haben nämlich einfach zu viel Shooting. Und ja, dann war es natürlich schwer, dass Theis 6 Fouls hatte in diesem Spiel. Er foult ja eigentlich schon oft und das war in der letzten Serie nicht wirklich ein Problem, da Ibaka und Gasol eigentlich nicht so viel Druck auf den Korb bringen und dann muss man halt auch nicht so oft foulen. Aber das wird wahrscheinlich gegen Jimmy Butler und Bam Adebayo ein viel größeres Problem sein. Das heißt, das muss man beobachten und dann haben halt sowohl Grant als auch Robert Williams beide bestimmte Defizite, denke ich, gegen Miami. Denn Robert Williams traut man einfach nicht bei den vielen Cuts und den ganzen Handoffs. Das ist einfach ein bisschen tricky, während Grant halt einfach klare Größenvorteile gegen Bam aufgibt. Also das wird da auch noch interessant. Ich denke, wie viele Minuten Theis spielen kann, wird sehr wichtig sein für die Celtics. Ansonsten war ich aber zufrieden mit den Minuten. Ojeleye mag ich sonst nicht so gerne, aber ich finde, gegen Miami macht der Sinn, da viele der Backup-Spieler der Celtics einfach viel faulen und er ist einer der wenigen, der das nicht wirklich tut. Und ich glaube, Miami hatte trotzdem 13 Freiwürfe oder so im letzten Viertel und sie machen das einfach ziemlich gut, daher muss man da aufpassen.
Ja.
Und defensiv war mir noch ein Ding aufgefallen, wir hatten ja noch von Kemba gesprochen, was hier ein viel größeres Problem ist als gegen die Raptors, ist, dass die Celtics viel mehr Angst haben vor den Schützen. der Heat und deshalb viel schneller switchen. Und das hattest du eben schon angesprochen, recht oft oder zu oft dazu geführt, dass Jimmy Butler gegen Kemba Walker stand. Und da müssen sie auf jeden Fall auch noch etwas finden, dass sie vielleicht ein bisschen konsequenter damit sind, dass Kemba nicht auf Jimmy Butler landet. Denn das mit dem Pre-Switchen wird hier nicht so gut funktionieren, denke ich, da Miami so viele Cuts läuft,
Ja.
dass man da schnell in Verwirrung gerät.
Ja, dann ist schnell jemand unter dem Kopf frei, Adebayo findet den und dann gibt's easy Layups oder irgendwie Freiwürfe, wenn da noch einer reinlangt. Ja. Ja, Theis am Ende nur 4 Punkte, 4 Rebounds, 3 Assists in 35 Minuten und halt diese 6 Fouls. Da muss sicherlich ein bisschen mehr kommen, aber es lief mit ihm auf dem Feld auch deutlich besser, als wenn er nicht gespielt hat, einfach weil die Alternativen auch wirklich nicht besonders gut funktionieren hier in diesem Matchup, wie du gerade schon erzählt hast. Ich fand es auch interessant, im 4. Viertel, als er raus ist, haben die Celtics dann klein gespielt und haben Wanamaker reingeholt, der ganz gut war heute. Also 11 Punkte, 6 Assists in 25 Minuten, fand ich ziemlich stark. Aber dann waren sie halt auch small und dann war halt weniger Rim Protection da und dann passieren halt auch nochmal leichter solche Sachen, wie dass Butler Tatum überpowert und dann der And-One am Ring finisht und solche Geschichten. Crowder war noch ziemlich gut, 22 Punkte, 5 Rebounds gegen sein altes Team. 5 von 9 seiner Dreier getroffen, also macht da weiter, wo er gegen die Bucks aufgehört hatte. Natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor für die Offense der Heat, dass er jetzt hier die meisten Dreier mal wieder trifft in diesem Spiel, weil ist halt irgendwie doch ein Spieler, der dann öfter mal freier steht. Wenn Dragic oder Butler penetrieren und solange die Dinger dann halt weiterhin mit einer sehr guten Quote treffen kann, hilft es natürlich ungemein. Ansonsten Kendrick Nunn hat Minuten gesehen, sah da nicht besonders gut aus, ehrlich gesagt, 1 von 5 aus dem Feld. -10 ist der mit Abstand schlechteste Plus-Minus-Wert auch in den 13 Minuten da. Ja, Olynyk, Derrick Jones Jr. und Iguodala kam auch noch von der Bank. Ja, Iguodala hatte 2 Turnovers, die waren beide ganz komisch, ganz mies. Diese Pässe, also der war halt irgendwie auch nicht so on top of his game, hat zwar einen Corner 3 getroffen, aber ja, ich denke, so von der Heatbank muss insgesamt ein bisschen mehr kommen, außer Tyler Hero. Also wenn die nächsten Spiele nicht alle so knapp und 50-50 ausgehen sollen wie heute. Was noch auffällig ist, die Heat haben fast doppelt so viele Points in the Paint gescored wie die Celtics. Also die Celtics haben einfach schon sehr, sehr viel über Jumpshots gescored heute, die halt heute ganz gut gefallen sind. 48 zu 26 Points in the Paint. Die Heat haben halt trotzdem noch einen Dreier mehr getroffen. 16 von 36, die Celtics nur 15 von 42. Gleich viele Freiwürfe auch noch. Ja, also die Celtics haben deutlich mehr dann aus der Midrange noch gescored. Ja, hast du noch irgendwas zu dem Game oder irgendwelche, ja, Adjustments hast du jetzt schon ein paar angesprochen für Spiel 2. Hast du noch irgendwas loszuwerden?
Nö, eigentlich nicht. Hat sich dein Tipp denn geändert, oder?
Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Ich denke, es wird eine knappe Serie und 6 Spiele ist ja jetzt auch nicht irgendwie super deutlich. Ich denke halt nach wie vor, dass die Celtics das etwas bessere Team sind. Wir müssen halt die paar Sachen versuchen zu ändern, die wir jetzt gerade angesprochen haben. Also ja, dass Kemba jetzt defensiv nicht so abused werden kann. Theis darf kein Foul Trouble bekommen, weil sonst wird es schwierig mit den Lineups. Ja, ich denke, ein paar Kleinigkeiten müssen einfach besser laufen für die Celtics und dann kann unser Tipp durchaus noch eintreffen.
Ja, ich habe auch den Eindruck, bei so Offenses wie Miami, die so viel cutten, das wird in einer Serie zunehmend schwieriger meistens,
Ja,
dass die
genau.
Defensive sich besser darauf einstellen kann.
Genau, das denke ich auch. Also
Auch wenn Miami natürlich mal gegen ein Spurs-Team verloren hat, wo das überhaupt nicht der Fall war.
ja, stimmt. Naja, Brad Stevens ist einfach auch so ein smarter Coach, dass ich auch denke, dass er da Mittel und Wege finden wird, das ein bisschen zu unterbinden. Spoelstra ist natürlich auch extrem stark. Das wird wieder super spannend und zu beobachten sein und sicherlich auch eine knappe Serie, aber vorerst bleibe ich mal bei. Ist halt auch die Frage, ja, wie lang kann Goran Dragic mit, das ist der 33 oder 34, das Niveau noch halten? Ja, und was passiert halt, wenn er das nicht mehr kann? Also dann muss halt Butler wieder mehr scoren und das hat er halt bisher auch nicht konstant gezeigt, ja, dass er dann konstant irgendwie 25 bis 30 Punkte machen kann. Müssen wir mal sehen, ob ein Tyler Hero als Rookie jedes Spiel 40 Minuten abreißt und so eine Leistung bringen kann. Also da gibt es schon noch ein paar Variablen, die jetzt nicht in jedem Spiel so laufen müssen wie heute. Und am Ende haben die trotzdem nur mit 3 gewonnen. Ja. Aber ich denke, das wird auf jeden Fall eine geile Serie. Jetzt würde mich noch dein Tipp interessieren für die Western Conference Finals, Lakers gegen Nuggets. Wie gesagt, Freitag geht's los.
Also ich will die Nuggets ja nicht wieder unterschätzen, aber gegen LeBron sehe ich schon Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, ob sie einen guten Verteidiger gegen ihn haben, aber ich muss halt auch wiederum sagen, das dachte ich auch nicht bezüglich Kawhi Leonard oder Paul George.
Ja.
Aber ich sag mal Lakers in 6, einfach weil die Nuggets mein Vertrauen verdient haben. Sonst hätte ich es wahrscheinlich weniger genommen.
Ja, ich würde mal auch wieder zum selben Tipp tendieren wie für die Clippers, also Lakers in 5, aber mittlerweile bin ich wirklich schon ein bisschen angefixt von den Nuggets, dass ich jetzt spontan auch wahrscheinlich eher zu Lakers in 6 tendieren würde. Aber da muss ich mir auch noch ein paar Gedanken drüber machen und bis Freitag ist ja auch noch ein bisschen Zeit hin. Da wird sicherlich auch noch mal der eine oder andere Pod erscheinen. Bis dahin. Mal sehen. Also ich würde sagen, das reicht jetzt für heute. Es ist jetzt schon 6:30. Ich hau das Ding dann gleich raus für die Leute. Wenn ihr dieses Projekt unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun unter steadyhq, also steadyhq.com/jeden-tag-nba. Da gibt es drei verschiedene Unterstützerpakete zur Auswahl. Und ich muss auch noch einen Shoutout raushauen, denn ich habe einen neuen Supporter bekommen die Tage. Der Marcel Feel hat eine All-Star-Mitgliedschaft abgeschlossen und gleich über ein ganzes Jahr. Das ist natürlich extrem nice. Vielen Dank für deinen Support, Marcel. Wir haben in dem Zuge auch noch ein bisschen geschrieben. Auf Twitter. Freut mich immer riesig, wenn ein neuer Supporter dazukommt. Und ehrlich gesagt, sollten auch noch ein paar dazukommen. Ich wollte das erst pushen, wenn ich wieder jeden Tag Content bringe. Also ja, 5-mal die Woche im Schnitt, wie ich das jetzt hier eben gemacht habe in letzter Zeit. Das ist jetzt auch für die nächsten Wochen noch geplant, bis dann die Playoffs durch sind. Und dann müssen wir halt mal schauen, wie es weitergeht mit der Offseason. Da will ich es eigentlich auch noch durchziehen. Und dann muss ich mal Bilanz ziehen, wie es aussieht mit der Anzahl an Supportern, wie es auch aussieht mit Sponsoren. Jetzt in der letzten Folge hatte ich hier wieder Blink ist als Sponsor drin, die sind noch ein paar Mal am Start. Mit NBA 2K ist auch nochmal was geplant, aber wie gesagt, ein Stück weit habt ihr Hörer auch selbst in der Hand. Je mehr von euch mich supporten mit einem der drei Pakete auf steadyhq/jeden-tag-nba, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich auch in der nächsten Saison dann noch hier weitermachen kann mit jeden Tag NBA, denn ich kann es nicht ewig weitermachen, ohne was wirklich damit zu verdienen, denn dafür ist es einfach ein bisschen zu viel Aufwand. Das ist einfach im Prinzip ein Fulltime-Job, wenn man 5-mal die Woche über die NBA im Podcast rausbringt, dann kann man nicht mehr so viele andere Sachen nebenher machen. Und deswegen, wenn ich das mittelfristig weiter machen möchte, worauf ich wirklich Bock habe, dann muss da irgendwie ein bisschen was bei rumkommen finanziell für mich. Sonst kann ich es leider nicht tun. Und eure Chance, da zu helfen, ist auf steadyhq.com/jeden-tag-nba. Schaut es euch einfach mal an, so wie der Marcel. Und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr da am Start sein wollt. Ja, vielen Dank dir, David, dass du hier heute am Start warst und ich hoffe dich, dass das nächste Spiel ein besseres Ende für die Celtics hat, auch für die Spannung in dieser Serie, weil bei einem 2-0 sieht es ja statistisch gesehen schon wieder nicht mehr so gut aus. Und dann ansonsten auch danke für jeden, der hier heute wieder zugehört hat. Ich denke, dass die nächste Folge vielleicht schon morgen rauskommt, auch wenn jetzt heute Nacht keine Spiele anstehen. Die Celtics und Heat spielen logischerweise erst übermorgen wieder, also Donnerstagnacht, und wie gesagt, Western Conference Finals dann ab Freitag, deswegen heute Nacht keine Games. Ich habe jetzt einen Gast hier, in 4,5 Stunden kommt er an, und dann schauen wir mal, vielleicht kann ich noch zu einem anderen Thema mit dem heute aufnehmen oder morgen, und ansonsten dann halt nach Game 2 Heat gegen Celtics, da hören wir uns wieder. Bis dahin.